Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen. Herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Hier die Thekenphilosophen, die sich heute wieder dem 1. FC Köln widmen werden. Aber nicht nur. Wir werden auch über den HSV reden. Das heißt, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und wir werden auch sicher ein paar Worte noch zu Ernst Huberti finden, der uns gestern ja leider verlassen hat nach einem sehr langen und intensiven Leben. Und er wird ihn auch kennengelernt haben. Unser heutiger Gast ist ja eigentlich der Mit-Thekenphilosoph und sozusagen Mitträger dieses Podcasts, Thomas Wagner. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen oder schönen guten Tag. Gute Themen. Ja, und Ernst Huberti hat mich noch bei Premiere gecoacht. Großartiger Mann.
Also wir können es auch gerne vorziehen. Machen wir es doch gleich am Anfang, weil Ehre wem Ehre gebührt. Ich weiß nicht, wenn du hast ihn natürlich da als Coach erlebt. Ich habe ihn erlebt als jemand, der mich im Prinzip sozusagen zum Baden gezwungen hat. Also ich musste ja immer samstags dann auch fertig sein, wenn dann die Sportschau losging. Hast du auch da so gewisse Erinnerungen an die Kindheit oder war er da schon so ein bisschen raus?
Bist ja ein bisschen jünger als ich. Schon. Ich habe schon die Erinnerung daran, was mir so ein bisschen im Unterbewusstsein immer geschlummert hat und was mir dann später klar geworden ist, die meisten, die uns jetzt zuhören, werden das ja gar nicht mehr wissen, wo viele vielleicht schon, die Sportschau, die es heute gibt, die gab es ja früher gar nicht in der Form. Ne? Es gab ja ein oder zwei Freitagsspiele und man hat samstags immer nur drei Spiele gesehen und man wusste vorher nie, welche Spiele überhaupt übertragen werden und der Moderator, ob Adi Fohler, ob Ernst Huberti, der stand immer da und hat dann so einen Ball umgedreht und da stand dann die Paarung drauf. Und das Kuriose war, man konnte eigentlich davon ausgehen, in 9 von 10 Fällen lief kurioserweise der 1. FC Köln.
Ja, bei Heimspielen.
Ja, Köln gegen Darmstadt. Oh, also du hattest dann irgendwie so Knallerspiele vielleicht wie Dortmund gegen Bremen und was weiß ich nicht und Frankfurt gegen Offenbach wegen mir noch und sowas. Und dann, ja, unser drittes Spiel ist heute der 1. FC Köln gegen Darmstadt 98. Hatte natürlich den Grund, damals wurde ja teilweise noch geschnitten mit Motorradkurieren und sowas. Und das heißt, die Sportschau lief ja auch in Köln. Dann ist wirklich in der Halbzeit jemand mit den Bändern der ersten Hälfte da reingefahren zum Schneiden. Aber der zweite Grund war halt, Ernst Huberti war glühender FC-Anhänger und wollte den FC immer auch in der Sendung haben. Und ich persönlich, ja, ich meine, ich war bei Anfang der 2000er bei Premiere damals und wir bekamen regelmäßige Schulungen bei Ernst Huberti. Und Ernst Huberti saß dann immer da, hat sich dann eine Moderation oder einen Kommentar von mir angeschaut und meinte dann, Thomas, Sie sind ein Wildpferd. Man muss sie noch ein bisschen formen, aber mir gefällt das. Das werde ich nie vergessen. Also
bist du von ihm zugeritten worden?
Nein, so viel, also das wäre jetzt auch, da würde ich dann jetzt auch zu viel da rein interpretieren. Also ich habe das vielleicht bei ihm 5 oder 6 Stunden oder vielleicht auch 10 gehabt, aber es gibt ganz andere Kollegen, die hat er ja, die RAN-Redaktion, die hat er ja wirklich geprägt und sowas. Und das fand ich halt toll, dass jemand, der so viel erlebt hat, ich habe heute auch in meinem Post geschrieben, Grand Seigneur, dass er zu jungen Leuten so total angenehm war und dass er auch unsere Sprache sprechen konnte, obwohl, und das ist für mich auch ein Phänomen, die Art, wie er kommentiert hat, noch in den 70er Jahren, mit der heutigen Art ja eigentlich gar nichts mehr zu tun hat.
Schnellinger. Ausgerechnet Schnellinger. Ne? Das wird ja heute keiner so sagen. Ne?
Nein, das würde, gut, dieses Ausgerechnet, das würde vielleicht auch noch jemand sagen, aber ohne jede große Emotion, das war ja damals der Stil, so hat ja Rudi Michel auch zum Beispiel kommentiert, weil man war ja nach dem Krieg sehr demütig, auch am Mikrofon. Aber er hat ja teilweise wirklich minutenlang auch geschwiegen, teilweise. Jetzt könnte man natürlich sagen, würden heute viele besser auch mal machen. Aber das würdest du ja in der heutigen Zeit, die immer schneller und hektischer wird, würdest du das ja kaum noch jemandem vermitteln können.
Nee, das geht heute nicht
mehr. Und er hat es aber tatsächlich geschafft, so zu kommentieren und so großartig zu kommentieren, wie er es damals gemacht hat. Und heute aber Leute, oder bis zuletzt, ich meine, das hat jetzt auch, glaube ich, in den letzten 10 Jahren nicht mehr stattgefunden, Leute zu schulen, die der heutigen Zeit angepasst kommentiert haben.
Er hat das noch lange gemacht, das habe ich mitbekommen, also für sein Alter gemäß, also bis Mitte der 80er hat er das auf jeden Fall noch gemacht. Ja. Aber letzten Endes, ja, jetzt hat er ein langes Leben abgeschlossen. Also man wird sich wirklich im Guten an ihn erinnern.
Ein sehr erfülltes Leben.
Ja, ne? das kann man wohl laut sagen. Er
hat das beste DFB-Pokalfinale aller Zeiten kommentiert.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Ja. Und es war ja wirklich, also es war ja nicht nur, das ist ja zum Beispiel ein Spiel, 73 Gladbach-Köln, das nicht nur durch diese Einwechslung Netzer und dieses Traumtor, sondern das war ja, wenn man sich dieses Spiel anschaut, das war ja Wahnsinn, dieses Fußballspiel.
Ja, für mich ein Gemälde, also ein Kunstwerk, 50 Jahre jetzt genau her. jetzt in die Tage wird, das wird sich das jähren. Und deswegen denkt man auch jetzt natürlich an einen Reporter, der hat auch damals gesagt, so Spiele wie solche, die sieht man nur selten. Ich habe das ja damals, war meine erste richtige, komplette Übertragung, die ich live 120 Minuten verfolgt habe. Von daher habe ich da auch eine Verbindung jetzt auch erstens Art sowieso zu diesem Spiel, aber dann aber auch zu Ernst Huberti. Mhm. Weil das 70er-Spiel, dafür war ich dann doch noch zu jung, um das live zu sehen.
Ja, ich glaube, er hat auch 76 das Finale mit dem Ball von Uli Hoeneß, der heute noch gesucht wird. Ja. Das hat er auch kommentiert. Also da waren schon auch ein paar Sternstunden dabei.
Ja, 66 FC Liverpool, diese Geschichte. Genau. Da in Rotterdam, das Entscheidungsspiel, hat er auch live kommentiert. Also unfassbar, der Mann ist wirklich ja, ein Stück deutscher Fußball, kann man einfach
sagen. Genau, er ist eine Legende und was am angenehmsten war, war sicherlich immer dieses Unpatriziöse. Ne? Ja. Also sehr unaufgeregt und obwohl er natürlich wusste, dass er für viele auch tatsächlich so ein Vorzeigemoderator, Kommentator war, er hat sich nicht so sehr wichtig genommen und hat einen total guten Humor.
Absolut. Ja, und damit haben wir ihn auf jeden Fall hier nochmal gewürdigt und ich finde, das ist auch absolut gerechtfertigt, ihn auch sozusagen jetzt in den Vordergrund zu stellen. Ein anderer, da werden jetzt auch schon so, ich sag mal, ja, Kränze geflochten, das natürlich auf eine ganz andere Art und Weise, Gott sei Dank, denn er freut sich bester Gesundheit, das ist Jonas Hector. Jonas Hector ist zurückgetreten vom 1. FC Köln und wird seinen Vertrag nicht verlängern oder wird ihn nicht sozusagen nochmal neu ja, verlängern, muss man sagen, weil er der läuft ja aus, also er hat jetzt nicht vorzeitig aufgehört. Und wir haben gesehen, was in der Stadt los ist. Du bist ja jetzt kein FC-Fan, aber jemand, der den Verein ja seit Jahren beobachtet. Ich erinnere mich an glorreiche Schlachten beim FC-Stammtisch-Talk, war es ja auch gerade die FC-Stammtisch-Tasse. Also von daher, ja, was sagst du zu seinem Rücktritt? Vielleicht mal so der erste Eindruck, was du gehört hast, nach dem Motto, aha, war mir eigentlich schon klar oder warst du doch überrascht?
Also, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er aufhört am Ende dieser Saison. Auch das, was man so gehört hat, teilweise mal so aus dem Inner Circle, wenn man ihn über all die Jahre, also ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich kenne ihn, weil er hat ja gar nichts Privates eigentlich so zugelassen. Manchmal hat man ja mit Spielern über all die Jahre schon mal ein gewisses Verhältnis. Aber meine erste Intention war, er hört auf. Als ich dann aber gehört habe, dass der FC diese Transfersperre bekommt, also man weiß ja nicht, ob sie jetzt wirklich in den Herbst geschoben wird oder nicht, habe ich gedacht, okay, er wird sicher noch ein Jahr weitermachen, weil das Problem natürlich einfach besteht, wenn sie tatsächlich niemanden verpflichten dürfen und Hector verlieren plus Skiri verlieren, wird es natürlich echt schwierig. Deshalb dachte ich, dass er für seinen Herzensklub ein Jahr noch weitermacht. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus vorstellen, dass es, wie gesagt, eine Berufung geben wird. Es passt dann irgendwie letztlich auch konsequenterweise zu seiner Karriere. Sportlich ein unfassbarer Verlust für den FC.
Das kannst du schon daran sehen, also gerade das Sportliche, was du gerade erwähnt hast. Ich habe es gestern irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo. Es gab in all den Jahren 44 Spiele ohne ihn. Wie viel davon hat der FC gewonnen? Was denkst du?
Boah. Gut, wie du die Frage schon stellst, es werden nicht viele gewesen sein. Wahrscheinlich irgendwas zwischen 5 und 10, 5 und 8 oder sowas.
Ja, es sind 6.
Es sind 6, ja.
6 Spiele hat der FC ohne Hector gewonnen, ja. Und die anderen entweder unentschieden oder verloren. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht gelesen, aber es ist auf jeden Fall schon bezeichnend, dass das tatsächlich so einen Einfluss hat. Und das sieht man. Ich habe immer gesagt, Hector fällt vor allen Dingen dann auf, er ist ja nicht mal der auffällige Spieler gewesen, aber er fällt vor allen Dingen dann auf, wenn er fehlt.
Ja, das stimmt. Und was ich interessant finde, ich hab gelesen, wen er eigentlich so abgelöst hat. Ne? Denn der linke Mann auf der linken Bahn vor ihm war Christian Eichner.
Richtig.
Ja, der ein ganz sympathischer Typ, der finde ich in Karlsruhe auch ein guter Bundesligaspieler, weil hier hat er es im zweiten Jahr nicht so gezeigt. Super Trainer übrigens jetzt beim KSC selber auch.
Ja.
Das zeigt erstmal, was das für eine lange Zeitspanne ist. Und was mir als erstes zum Spieler Jonas Hector einfallen würde, wäre, ich habe es gestern in meinem Podcast gesagt, ich habe, als Kevin Vogt, glaube ich, damals da war oder irgendeiner oder ne, später mal.
Ja, beim Stammtisch.
Beim Stammtisch, ja. Habe ich gesagt, da hatte der Hector gerade ein paar Spiele gemacht. Ich glaube, wenn der so weitermacht, wird der Nationalspieler.
Ich habe das aber auch gesagt.
Ja, ja.
Wollte ich mal sagen.
Ja, ja. Alle anderen Gäste sind beinahe alle anderen Gäste haben mich so angeguckt, als wenn ich nicht alle Tassen im Schrank hätte oder sowas. Ja. Und was für einen Offensivspieler, weil er, na, also er ist ja eigentlich von der Position ein Defensivspieler, aber so wie er spielt, ist er ja eigentlich auch ein offensiv denkender Spieler, weil er ja über Jahre eigentlich der beste Fußballer in dieser Truppe beim FC war.
Ja, ja.
Und man sagt ja ganz oft, wenn du Innenverteidiger bist oder so, dann wachsen Leute mit ihren Aufgaben. Also es gibt Abwehrspieler, die würden in der vierten Liga nicht auffallen, können aber das Niveau der ersten Liga adaptieren und fallen dann noch nicht mal negativ auf.
Ja,
so.
Ja.
Und bei Hector ist es eigentlich so, dass man das Gefühl hatte, egal in welcher Mannschaft er gespielt hat, Der ist nie abgefallen.
Ja.
Mit all diesen Kranten in der Nationalmannschaft. Und deshalb, als er damals das Angebot aus Barcelona hatte, die Frage ist ja immer noch nach wie vor, sollte er da Stammverteidiger sein oder nur ein Backup sein? Es ging ja damals, glaube ich, für Jordi Alba, als wenn er da den Backup hätte machen sollen. Ich hätte mir das vorstellen können, weil der konnte mit Instinkt und einer Ruhe am Ball, hätte ich den in jeder Mannschaft dieser Welt als Linksverteidiger sehen können.
Ja.
Ohne dass er dann vielleicht jetzt als überragender Spieler aufgefallen wäre, aber für den FC...
Aber als Säule, als tragende Säule, der jetzt... Und das hat er ja auch beim FC gespielt. Das ist ja nicht so, dass der hier alles in Grund und Boden gespielt hat, obwohl er das konnte. Ich habe den ein paar Mal im Training gesehen, Thomas, du warst ja auch öfter da, ne? Und habe ich auch gedacht, Mensch, der kann ja viel mehr, als er vielleicht auf dem Spielfeld zeigt. Ne? Das ist ja...
Also für mich ist das unfassbar,
was er an Technik hat.
Das beste Spiel, was ich von ihm jemals gesehen habe, war das Spiel in der Nicht-Abstiegssaison mit Friedhelm Funkel. Als ihr gar keinen Stürmer mehr hattet und er hatte gegen Leipzig da vorne als Mittelstürmer, ich glaube, er hat ein Tor auch gemacht oder beide hat er sogar gemacht. Also unfassbar, denn das ist ja dann doch nochmal was anderes, ob du linker Verteidiger spielst, im zentralen Mittelfeld übrigens hat er mir nicht so gut gefallen, kurioserweise, obwohl ich ihm das zugetraut
hätte. Oder daher kam.
Ja, genau. Aber das Spiel war, also das, finde ich, hat ihn zu Recht bei den FC-Fans auf jeden Fall zur sportlichen Legende gemacht und mit seiner Vereinstreue darüber hinaus natürlich noch.
Ja, also man muss das, gerade dieses Spiel, das hebe ich auch immer ganz, das ist mir jetzt in diesen Rückblicken so ein bisschen zu kurz gekommen, weil das war für mich ganz entscheidend, dass wir nicht abgestiegen sind. Und dieser Abstieg wäre wirklich dann wäre ja alles auseinandergebrochen. Ich meine, das war ja noch mitten in Corona, muss man auch dazu sagen. Also in der Situation dann diese Leistung zu bringen, abrufen zu können, natürlich auch das gewisse Quäntchen Glück zu haben bei den Toren. Aber das war eine Leistung, vor allem er hat ja alles gespielt. Er hat Mittelstürmer gespielt, Mittelfeldspieler und hat teilweise eine Abwehr noch aus.
Das war der entscheidende Sieg für den Klassenerhalt.
Ja.
Da übrigens nur ganz kurz, wenn wir jetzt zu Recht Jonas Hector würdigen, übrigens überragende Leistung von Timo Horn auch in dem Spiel.
Ja.
Und der Schiedsrichter hat in der 94. Minute, glaube ich, schon nur noch auf seine Pfeife geguckt.
Ja.
Die im Stadion waren, die werden sich dran erinnern.
Ja, das war auf jeden Fall ein und da gab es ja dann anschließend dieses Bild, was ja so ein bisschen zur Ikone geworden ist, in Köln jedenfalls, ne, wo er da so quasi nach dem Spiel sitzt, auf dem Klappstuhl und Richtung Tor und Richtung Südtribüne guckt und von hinten vor fotografiert wird.
Ja.
Klar, der Kitsch gehört in Köln dazu, also, aber das ist auch wirklich ein schönes Bild. Es passt aber vor allen Dingen zu der Leistung.
Definitiv.
Und die war also wirklich 1A. Bevor wir gleich auch auf ein paar Punkte zu kommen, du hast ihn ja gestern im Eier-Podcast, in deinem Erst-Podcast, Zweit-Podcast, hier ist der Erst-B-Podcast oder wie auch immer. Können wir sehen, wie wir wollen. Egal, hast du ja auch ein paar kritische Punkte verloren. Machen wir gleich, definitiv. Ich würde gerne aber nochmal auf so ein paar Eckpunkte nochmal weiter zu sprechen zu kommen. Also dieses Mainz-Spiel damals, 2017, wo du dich dann für letztendlich qualifiziert hast, da geht er auch vorne ran, macht halt dieses 1:0 unfassbar wichtig. Es wird zwar meistens immer auf das 2:0 von Osako verwiesen, weil das die Erlösung war, weil dann wusstest du, jetzt kann hier nichts mehr passieren. Es war ja auf den anderen Plätzen, war ja auch noch nicht so ganz klar, wie es ausgeht. Aber dann letztendlich war er ganz mitentscheidend dann auch für die erste Qualifikation für Europa dann beteiligt. Also das ist auf jeden Fall auch...
Ja, und vor allen Dingen, mir fällt jetzt auch noch ein Tor ein. Damals habe ich ja sehr auf den FC gehofft, als wir abgestiegen sind. Habt ihr ja damals in Wolfsburg gespielt.
Ja,
leider beim 1:4 kam nicht mehr so viel Gegenwehr, aber er hat das 1:1 gemacht. Das ist ein unfassbares Tor. Der kriegt den irgendwie so auf Kniehöhe fast den Ball angeschossen, nimmt den mit durch vier Leute und lupft den noch über den Torwart drüber.
Ja.
Also...
Sie dann.
Echt, tatsächlich. Also ein grandioses Spielverständnis und irgendwie auch so eine Instinkttechnik. Er war ja, das wurde ja oft beschrieben, er war ja nicht in so einem Nachwuchsleistungszentrum, sondern eher so ein Straßenfußballer, der unheimlich feinen linken Fuß hatte, wie man ja auch gesehen hat beim legendären Elfmeter gegen Italien. Also wie er den reingeschossen hat gegen Buffon.
Alles gewollt.
Boah. Also das war, glaube ich, der schlechteste gute Elfmeter, den ich jemals gesehen habe.
Absolut. Bin ich voll bei dir. Also wir haben eine Kopie vor ein paar Wochen gesehen, als dann gegen den FC so ein Elfmeter geschossen wurde, als dann, ich weiß, waren es die Bochumer? Ich glaube, ja. Ne?
Ja, ja.
Ja, wo dann Marvin Schwäbe eigentlich zu hoch springt.
Ja, ja.
Also, weil der Ball genau ähnlich wie bei Buffon damals so ein bisschen unter
ihm. Im Armknick drin.
Ja, ja, das sind immer besonderes bittere Dinger, wenn du es kassierst. Wenn du sie selber schießt, sind sie schön.
Aber trotzdem ist das ja, wenn man auch den kleinen Sidestep noch wagen darf, irgendwie auch wieder typisch für eine Karriere, die eigentlich atypisch verläuft. Ich habe, glaube ich, sein letztes Länderspiel gesehen, damals in Frankfurt gegen Nordirland, 6:1 gewonnen, glaube ich.
Ja.
Da war er überragend. Also ich meine, will jetzt Nordirland auch nicht als große Benchmark im Fußball, im Weltfußball hingeben. Und nach dem Spiel sickerte dann plötzlich so durch, der tritt übrigens zurück.
Ja.
Und obwohl er dann nochmal gefragt wurde, ob er nicht aushelfen könnte, jetzt auch zur WM. Das ist etwas, was ich persönlich zum Beispiel nicht verstehe. Mhm. Jeder darf natürlich, Steffen Baumgart hat das ja auch gesagt, er hätte auch gespielt, aber das muss man akzeptieren. Klar muss man das akzeptieren, aber...
Ich glaube, das zeigt aber, dass er den, einen ganz festen Karriereplan hat. Deswegen war ich übrigens auch klar, dass der nach dem Motto, wenn beim FC einer Mist gebaut hat, kann ich jetzt noch nichts dafür. Ich habe meinen Karriereplan, ich höre jetzt auf.
Ja, ja, klar. Ich glaube, das darf man auch nicht, das darf man auch nicht vergessen. Hinter all dieser Vereinstreue und einem wirklich, also bemerkenswert, steht sicherlich auch ein gewisser, ja, wie soll man sagen, vielleicht ein gesunder Egoismus, zu sagen, du, ich mache übrigens nur das, was ich will. Trotzdem darf man schon bei allen Heldenverehrungen, die hier gesungen werden, auch mal nachfragen. Also natürlich. Da kommt jemand auf dich zu als Bundestrainer und sagt, du pass auf, alles scheißegal, ob du vorher dabei warst, kannst du mir für 4 Wochen helfen, weil ich habe keinen Linksverteidiger und du hast übrigens auch gute Chancen zu spielen.
Ja.
Also da als Vollblutfußballer zu sagen, nö, mache ich nicht, weil ihm hat ja auch beim DFB nie einer böse mitgespielt, sondern er war ja bei allen Trainern und bei allen immer hoch im Kurs. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie so sagst, nee, früher habt ihr mich auch nicht gebraucht, jetzt habe ich keinen Bock mehr, aber er war ja immer hoch geschätzt. Also das ist etwas, und das darf man ruhig auch sagen als Beobachter, ja, was ich nicht verstehen kann. Ja. Also für 4 Wochen noch mal einmal, wenn ich doch Vollblutfußballer bin und mein Land vertreten kann, das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, man, als FC-Fan nimmt man das natürlich so auf, dass ihm der Verein wichtiger ist.
Ja.
Ne? So, aber man könnte jetzt auch sagen, wenn man das jetzt sieht, dass er jetzt zurücktritt, ist vielleicht doch nicht so. Ne? Ich meine, wie gesagt, der Mann hat absolut das Recht, seinen eigenen Karriereplan zu verfolgen.
Ja, ja.
Also das sehe ich genauso wie du. Ne? Aber man muss natürlich dann auch vielleicht mal sagen, okay, dann ist eben das in dem Moment erstmal wichtiger. Warum auch nicht? Aber ja, vielleicht sollte man das bei der Bewertung auch mal mit berücksichtigen. Wir kommen ja gleich auch noch auf die Punkte, die so ein bisschen kritisch zu sehen sind, auch der Umgang mit Journalisten. Trotzdem, eine Sache sollte man auch nicht unterschätzen. Als der 1. FC Köln nämlich abgestiegen ist, da sind wir bei diesen 44 Spielen, wo er gefehlt hat, dann, ich meine, er hat ja die ganze Hinrunde gefehlt nach dem Foul in London, also in London da bei Arsenal gespielt hat und dann die gesamte Hinrunde ausgefallen ist. Und das war justament diese Hinrunde, wo du am Ende fast mit 3 Punkten nur rausgegangen bist, wenn du nicht das letzte Spiel noch gegen Wolfsburg gewonnen hättest. Mhm. Also daran sieht man mal, wie wichtig der ist.
Ja, und klar, und er hat natürlich dann auch, das gehört ja dann auch zu einer ausgewogenen Bewertung, als sie dann in die zweite Liga gegangen sind, spätestens da hätte er auch sagen können, also ganz ehrlich Leute, ich möchte auf einem ordentlichen Niveau spielen und er hatte ja auch genug Angebote.
Stimmt die Geschichte? Schon auf dem Weg nach Dortmund?
Ich habe tatsächlich gehört, man weiß ja nie, man hat ja nicht im Auto dabei gesessen, aber ja, tatsächlich. Aber
die würde passen.
Er hatte wohl 2 konkrete Angebote von Barcelona und Dortmund. Barcelona aber wohl eher ganz klar gestated, du bist erstmal der Backup. Dann kannst du jetzt immer noch sagen, auch mal nur 2 Jahre in Barcelona, ist ja auch eine ganz nette Stadt zum Wohnen und dann mit all den Weltstars, damals war Messi auch noch da. Aber das kann ich auch verstehen, wenn dann jemand sagt, nee, das möchte ich nicht. Aber Dortmund war wirklich so, also die waren, das weiß ich auch aus Dortmunder Kreisen, dass sie total interessiert an ihm waren und angeblich war fast schon alles ausverhandelt und er sollte nur noch unterschreiben und er war auf dem Weg nach Dortmund und ist irgendwie mittendrin umgekehrt und hat gesagt, das ist doch nicht für mich.
Ja, ja, ja. Das dann war aber auch wieder bemerkenswert und zeigt halt auch wieder, ja,
das ist, das wie er drauf ist. Genau, das ist übrigens auch noch eine positive Seite, die ich empfinde neben dem spielerischen und ich glaube, da haben wir jetzt völlig zu Recht auch viele Girlanden gewunden. Wie gesagt, er hat auch in der Nationalmannschaft immer abgeliefert, wenn er gespielt hat. Er hat sich von diesem Geschäft und dieser Glorifizierung hat er sich nie so vereinnahmen lassen.
Ja.
Also, ich habe es gestern auch gesagt, das wiederhole ich hier gern nochmal. Also, für mich ist Jonas Hector, wenn ich mir also die großen Spieler des FCs anschaue, ist der im zweiten Regal ganz oben. Also, für mich im ersten Regal stehen halt Schäfer und Overath und Flohr und Litti und Schumacher, die auch was gewonnen haben in großen Mannschaften. Aber direkt dahinter kommt für mich eigentlich Hector, ohne dass er jemals mit dem FC in die Nähe einer Trophäe gekommen wäre. Die Wichtigkeit von ihm haben wir jetzt, glaube ich, auch gerade besprochen. Ja, ja. Und er ist übrigens nicht wie ein gewisser Lukas Podolski 3-mal abgestiegen, der hier immer noch von manchen verehrt wird, als wenn er der Größte aller Zeiten gewesen wäre. Das sehe ich als beim FC überhaupt nicht so. Und wie gesagt, er hat auch nicht sich, er hatte keinen Bock auf dieses ganze, ach, ich inszeniere mich jetzt mal und da noch eine Story und dann gehe ich dahin und kassiere jetzt einfach mal Kohle ab. Und einfach auch zu sagen, ey, ich bin jetzt noch nicht überzeugt, ich fahre wieder zurück, das ist ein Teil, den ich relativ sympathisch finde, weil da einer ich meine, der wird auch schon genug Geld selber verdient haben. Also wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wenn der hier für umsonst gespielt hat.
Der kann sich schon beim Bäcker sich Brötchen.
Ja, ja, genau, genau. Also das wird mir immer dann noch ein bisschen zu hoch gehangen. Aber diese Vereinstreue und dieses, ich mache eben nicht alles mit, was andere wollen und ich melde mich auch nicht zu jedem Mist zu Wort, das ist etwas, was mir gut gefällt. Zu der anderen Seite werden wir ja nachher noch kommen.
Da kommen wir jetzt auch gerne zu. Jetzt haben wir doch sehr viele Elogen auf ihn gesungen und wie ich finde auch völlig zu Recht. Aber sein Umgang mit Journalisten, und ich muss immer sagen, das kommt bei Fans ja immer sehr gut an. Ich bin auch Fan und einen gewissen Teil kommt bei mir auch gut an, wo ich einfach sage, auf dumme Fragen gebe ich jetzt einfach mal wirklich auch die passenden Antworten. Aber ich fand das immer too much. Weil ich natürlich auch in dem Moment sehe, wie da ein Field-Reporter teilweise echt blöd dasteht. Ne? Und nicht jede Frage war blöd. Da waren auch durchaus Fragen dabei, die durchaus in Ordnung waren. Ich habe das immer so 50-50 gesehen so, und fand dann auch so ein bisschen, ich fand es unnötig, er hätte sich das sparen können. Aber du hast ja seine Augen schon angesehen und aus jeder Pore seines Körpers, dass er ihm das total widerstrebt hat.
So. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, ich würde es irgendwo ansiedeln zwischen unnötig und unverschämt, weil ich dann auch sage, also wenn du jemand bist, der per se jeden Journalisten verachtet, dann bitte gib dein Kapitänsamt ab, weil als Kapitän vom 1. FC Köln erwarte ich schon, dass übrigens repräsentiert wird. Und dann ganz ehrlich, lieber Jonas Hector, dann verzichte bitte mal auf 3/4 deines Gehaltes, denn das hast du nur, wie jeder, der da übrigens rumläuft, weil es vom Fernsehen unverschämt hohe Tantiemen für die Bundesliga gibt. Ja. Also wenn ich auf nichts Bock habe und immer sage, ich bin so ein anderer Typ, aber dann auch das Geld mitnehme, was reinkommt, da habe ich ein kleines Problem mit und ich bin vollkommen bei dir. Natürlich gibt es auch in unserem Berufszweig Leute, die keine Ahnung haben und es gibt sicherlich auch Leute, mit denen möchte man nicht reden. Mhm. Dann ist es auch okay, wenn da eine dumme Frage kommt oder ich keinen Bock habe oder es mir zu privat wird, darauf nicht zu antworten. Aber pauschal, alle über einen Kamm zu scheren. Jeder, der kommt, ist ein Idiot und bekommt eine blaffende Antwort, wo, wie du sagst, er dann noch dafür in Fankreisen gefeiert wird. Der hat ja teilweise Kollegen von mir dermaßen in den Senkel gestellt. Da muss man sich dann auch mal überlegen, ob es das wert ist, nur weil der Kollege mal eine nicht ganz so intelligente Frage vielleicht gestellt hat, den dann dermaßen fertig zu machen, dass der wochenlang verarscht wird, finde ich unmöglich. Passt dann auch nicht dazu, dass immer heißt, ja, das ist so ein intelligenter Kopf, dem ist das alles zuwider. Nee, nee, also er hat schon die Annehmlichkeiten dann auch mitgenommen, aber hat die Leute teilweise echt schlecht aussehen. Das mag ich gar nicht. Und es waren übrigens nicht nur Journalisten. Ich war oft genug selber am Geißbockheim, wo kleine Kinder geschrien haben, unterschreib hier mal, hatte er auch keinen Bock drauf, ist dann da dran vorbeigegangen. Also das gehört meiner Meinung nach leider zur Wahrheit auch dazu und wird von ganz vielen hier unter den Tisch fallen lassen, die nur so tun, als wenn er ein komplett Heiliger ist. Ja,
also das, er ist ein Mensch mit vielen positiven Seiten, die wir gerade herausgestellt haben. Aber das ist eben eine Seite, die mir persönlich auch nicht gefällt, obwohl ich kein Betroffener bin, aber die Situation sehr gut nachempfinden kann, weil du bist nicht der Einzige, der das sagt. Also wenn man wirklich off the record, wie man so schön sagt, mal über Jonas redet, dann sagt dir das, was du gesagt hast, eigentlich jeder. Ne? So, also du kriegst ihn gar nicht richtig. Ich glaube, da hat sich bei ihm auch was entwickelt. Ich meine, ich bin jetzt hier kein Psychologe und will jetzt auch nicht hier über irgendwelche Dinge, die da jetzt in seiner Vergangenheit auch schlimme Sachen passiert sind, weil er hat das ja auch schon vorher gemacht.
Genau.
Also diese Geschichte mit seinem Bruder, das ist, ich meine, da wird auch der ein oder andere Journalist vielleicht auch mal bedrängt haben, aus einer Ecke, die vielleicht...
Das habe ich auch gehört und das, da habe ich das größte Verständnis für, absolut. Wenn dann eine private Grenze überschritten wird, das geht überhaupt gar nicht. Ja. Aber deshalb alle in Sippenhaft zu nehmen, ist nicht richtig. Oder ich sage von vornherein, du, ich möchte überhaupt niemanden ein Interview geben, da kann ich aber übrigens auch kein Kapitän sein, weil das gehört auch dazu. Ja. Und wie du sagst, das ist ja erst 2 Jahre her. Diese Entwicklung war ja eigentlich, seit er gespielt hat, also Interviews mit Jonas Hector galten bei uns immer schon so, boah.
Jetzt wird es kritisch.
Jetzt wird's einfach wahnsinnig schwierig und ich verstehe das gar nicht, weil nicht jeder Journalist will immer irgendjemanden.
Nee, manche, ich habe das ja schon gemerkt, wie manche versucht haben, die haben sich ja schon vorher die Glacé-Handschüchen angezogen und dann wirklich mit aller Vorsicht gefragt.
Und trotzdem hast du dann noch links und rechts eine bekommen.
Pech hat es ja, meistens gab es dann eine blaffende, komische Antwort. Mhm. Ja, aber wie gesagt, das soll jetzt hier keine Abrechnung sein, sondern schlicht und ergreifend auch, wir wollen auch mal eine Sache besprechen, die vielleicht jetzt nicht überall besprochen wird,
genau.
Die aber dazugehört, die zu seiner Persönlichkeit dazugehört. Und da muss ich jetzt mal sagen, ich habe ihn ja ganz anders erlebt. Das ist ja der Witz. Ich hatte ja das ganz große Glück, dass Jonas beim FC-Stammtisch dann auch gewesen ist. Mhm. Und das ist, ich habe jetzt noch mal überall nachgeschaut.
Unvorstellbar eigentlich heutzutage.
Ja, also ne? das wäre heute undenkbar. Ja. Ich habe ihn also wirklich im Aufstieg erwischt, im wahrsten Sinne des Wortes, also in seinem persönlichen Aufstieg. Er war noch sehr jung. Ja, so jung war er ja auch jetzt nicht mehr, aber er war auf jeden Fall noch deutlich jünger als heute. Ist ziemlich genau 10 Jahre her. Es war am 5.11.2013. Der FC hat in der zweiten Liga am Tag vorher das Montagsspiel gehabt und hat Union Berlin 4-0 weggeballert. Da träumen wir ja heute nachts von. Aber egal, auf jeden Fall, er hat sein erstes Profitor gemacht und er war am nächsten Tag beim FC-Stammtisch als Ersatz, halte ich fest. Er war die Zweitbesetzung sozusagen für Thomas Kessler, der verletzt ausgefallen war, hatte sich, glaube ich, im Training verletzt oder was auch immer. Und dann hat man gesagt, pass auf, wir schicken dir den Hector. Und ich denke, oh, immerhin Stammspieler, wunderbar. Und vor allen Dingen einen, den ich schon im Auge hatte. Und dann kommt dieser junge Mann da rein und ist die Freundlichkeit in Person. Also er ist wirklich, also ein junger Mann, bisschen nervös vor seinem ersten TV-Auftritt. Wir waren ja damals TV-Sendung. Der FC-Stammtisch war seinerzeit bei Center TV. Zwar nur Lokalfernsehen, aber immerhin, da sind auch ein paar Kameras. Und dann ist er da, also ich weiß nicht, ob es am Umfeld lag, an der schönen Brauhaus-Umgebung, dass vielleicht auch die vielen FC-Fans ihm das vermittelt haben. Er ist jetzt in seiner Bubble. Vielleicht lag es auch ein bisschen am Moderator oder an Gregor Deris, der noch mit dabei war als Journalist. Also der da auch, er war die Freundlichkeit in Person, ein bisschen unsicher, aber hat dann relativ schnell auch, na, hat der Witze gemacht und da war der total lustig drauf. Also wir haben da unheimlich viel Spaß gehabt. Klar, wenn du einen Tag vorher noch 4-0 gewonnen hast, dein erstes Tor erzielt hast. Also ich frage mich manchmal auch, warum ist der später so geworden? Mhm. Ne? Weil ich habe ihn ganz, ganz, ganz anders
erlebt. Ja gut, ich meine, also wenn du sagst, humorvoll, intelligent genug ist er ja dafür. Das merkt man ja auch, wie er rhetorisch drauf ist, selbst wenn er ablehnend ist. Aber ich sag's ganz genauso. Ich würde einfach denken, wenn du 10 Jahre jemanden siehst, und ich habe den ja über 10 Jahre auch wahrscheinlich 5-6 Mal in der Saison immer mal wieder interviewt. Und klar ist, du rasselst mit manchen aneinander. Und dann gibt es auch welche, die haben keinen Bock mehr auf dich. Und ich habe manchmal auch keinen Bock mehr auf den. Mhm. Aber es gibt ja so eine Art, zum Beispiel, wenn ich irgendwo mal, war ich am Flughafen, bin irgendwie in Urlaub geflogen. Da kam irgendwie von der ganz anderen Seite kam Marco Reus her. Das hat überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Ja. Der ist aber dann hingekommen, hat mir die Hand geschüttelt. Hallo, kurzer Smalltalk. Also einfach angenehm nett. Mhm. So. Und ich verstehe einfach nicht, warum das nicht möglich ist, dass man die Basics menschlicher Freundlichkeit miteinander hat. Und ich habe das Gefühl, okay, der Typ ist Journalist, den verachte ich einfach. Hm. Und das werde ich auch mein Lebtag nicht verstehen.
Okay, ich glaube, es wird sich nicht mehr ändern jetzt in der kurzen Zeit.
Nee. Aber es wäre eigentlich schön, wenn es sich ändern würde, wenn er noch im Fußball was übernehmen würde. Weil ich glaube, er hat den Blick dafür, er hat den Kopf dafür, die Intelligenz dafür. Aber vielleicht hat er auch gar keinen Bock mehr auf Fußball. Er muss ja auch in seiner Heimat, wie du sagst, wenn er da im Saarland ist, da muss er ja ganz normal mit seinen Kumpels sein, wie du es gerade beschreibst. Vielleicht taucht er auch völlig ab, dann sei ihm eine wunderbare Nachkarrierezeit vergönnt. Aber ich glaube, er hat genug Potenzial, um auch im Fußball zu bleiben. Und dann würde ich mir wünschen, dass er diese Art einfach ein bisschen ändert.
Er ist ja ein schlauer Kerl und genau. Er hat ja auch studiert. Also ist einer der wenigen, die da nebenbei noch ihr Studium
machen. Ist jeder, der studiert, der schlau?
Nein, aber das ganz bestimmt nicht. Ja. Aber so, er hat ja diesen Spitznamen Schlaubi.
Ja, ja,
den
hat,
glaube ich, Kessler damals verpasst.
Ja, ich weiß.
Und auch wegen seiner schönen intellektuellen Brille.
Er ist ein heller Kopf, definitiv.
Ja, ja. Und ich denke halt auch, vielleicht macht er was im Management. Ich behaupte aber mal, nicht im Fußball. Also er wird meinen, also das ist ja, wir können jetzt eine Wette abschließen, in einem Jahr unterhalten
uns. Ja, ich würde nicht
dagegen. Geht aus dem Fußball raus.
Ja, also würde ich im Moment die Tendenz eher auch sehen.
Ja, aber das werden wir abwarten müssen. Letztendlich, das Positive bleibt natürlich, und wir bewerten hauptsächlich den Sportler, und der Sportler war definitiv und ist immer noch ein ganz, ganz herausragender Spieler, und er wird ein herausragender Spieler des 1. FC Köln bleiben. Damit verlassen wir jetzt mal Jonas Hector als Person und gehen kurz nochmal auf den FC ein, weil das ist ja völlig untergegangen durch die ganze Geschichte, dass die mal eben 3-1 in Hoffenheim gewonnen haben, die ähnlich wie Mainz die Woche vorher, wo Mainz auch Glück hatte, dass die hier noch mit einem Punkt rausgegangen sind, ja, eigentlich auch im Aufstieg waren. Also die hatten ja auch 3 Spiele gewonnen, haben bei den Bayern 1-1 gespielt. Gut, da holt jetzt, glaube ich, jeder momentan Punkte, aber...
Den Karlauer hast du dir jetzt noch mitgenommen.
Den habe ich schon mal aufgespart.
Ja.
Nein, aber... Wo kommt das auf einmal her? Der FC wieder souverän, wieder relativ gut. Ich meine, die kamen aus dieser Karnevalskrise und...
Ja, ich würde einen Strich drunter ziehen und würde sagen, dass der FC echt eine richtig gute Saison gespielt hat. Mit Höhen und Tiefen. Mit einem Tief ausscheiden in der Conference League, sage ich nach wie vor, darfst du in dieser Gruppe nicht. Das wurde mir auch alles ein bisschen zu positiv gewertet. Weil außer Nizza war kein guter Gegner dabei. Aber wie hat mein Kumpel gesagt, das ist ein Europapokal-ähnlicher Wettbewerb. Also der FC muss dann in der Europa League beim nächsten Mal performen. Und diese Krise rund um Karneval, ja. Aber da hat Steffen Baumgart, habe ich das Gefühl, wenn ich ihm zugehört habe, auch ein paar Lehren draus gezogen. Aber was ja auch eine Qualität ist, immer wenn es dann wirklich richtig eng werden könnte, dann wiederum zu punkten. Also das ist durch und durch ein total souveräner Klassenerhalt. Ich glaube übrigens, dass selbst die 32 Punkte schon gereicht hätten, um drin zu bleiben, auch direkt, ja. Weil die unten auch nicht viel zusammenkriegen. Aber jetzt ist es ganz klar und in Hoffenheim so zu spielen und... ich denke ja auch immer so, der Baumgart-Stil ist natürlich wahnsinnig fordernd auch für Kopf und Körper, ne? Weil es ist ja eigentlich immer nur Vollgas, Vollgas, Vollgas. Jetzt ist das schon 2 Jahre richtig gut gegangen. Das wird sicherlich auch noch 1-2 Jahre gut gehen. Aber man hatte ja das Gefühl, die Mannschaft wirkte so ein bisschen ausgelaugt rund um Karneval.
Ja, man hat auch gesagt, er wäre entschlüsselt. Ich habe das auch gesagt. Ne?
Also ja, aber was heißt entschlüsselt? Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es eine Baumgart-DMA gibt, wo du jetzt sagst, boah, die kannst du gar nicht, also es ist ja zum Beispiel bei unserem Trainer, beim HSV, da sagen alle, boah, der Walter spielt sein System, ja, die haben beide auch eine Spielidee, das finde ich super, aber das ist jetzt auch nicht so, dass es ein totales Hexenwerk ist, ich würde es eher andersrum sagen, wenn du Steffen Baumgarts Fußball siehst, weißt du ja, es geht vor allen Dingen über die Flügel, es geht über unendliche Laufbereitschaft, über Dynamik und am Ende sage ich aber trotzdem, ist ein Benno Schmitz dann auch ein Benno Schmitz, auch wenn er hier als Kölscher Cafu gefeiert wird, der spielt halt einfach nicht 40 Spiele auf einem internationalen Niveau, der hat mal richtig gute Phasen und dann gibt es auch mal wieder schlechtere Phasen, dann haben sie Verletzungen gehabt und sowas, von wichtigen Spielern, Ljubicic nicht mehr an die Form der Hinrunde angeknüpft zum Beispiel, ne? Aber alles zusammengerechnet, kann man da ein ganz großes Kompliment machen, deshalb kriegt der FC von mir für die Saison die Note 2+.
Oh, das hätte ich jetzt also eher eine 3 gesagt, aber okay, aber allein schon, weil sie die Krise bewältigt haben,
muss man eigentlich... Und wenn du den Kader mit den einzelnen Spielern siehst und mit den Verletzten, da hätte ich vor der Saison gesagt, das ist vom Potenzial, vom Kader her Position 15 oder 16.
Ja, zumal ja auch Marc Uth haben wir fast schon ein bisschen vergessen.
Richtig, der beste Kreativspieler eigentlich im Kader.
Mir fällt schon auf, dass es jetzt besser läuft. Vielleicht ist es auch Zufall, wahrscheinlich aber nicht, dass seitdem Kainz auf der 10er-Position spielt, geht es so stetig wieder ein bisschen bergauf. Ne?
Also auch ein guter Kniff von Steffen Baumgart, der, glaube ich, auch relativ flexibel im Kopf ist. Auf der anderen Seite, wenn du dir den Kader dann anguckst und sagst, ey, wir haben keine 10 und wir sind irgendwie auf den Flügeln ein bisschen entschlüsselt, also so viele Spieler findest du dann in dem Kader auch nicht mehr, denen ich diese Position zutraue. Ne? Oder hast du irgendeinen jetzt im Kopf?
Also keine, die Jungen sind noch zu jung, also Hüseyin Basic oder was, der
kann ja, das. Aber Hüseyin Basic ist ja für mich eher so ein dynamischer Mittelfeldspieler auf der 8 oder sowas. Ja, also jemand, der mal auf den Ball tritt, der mal eine super Idee hat, der mal ein 1 gegen 1 gewinnt. Da ist Kainz fast der Einzige, der mir einfällt, ne, im Kader.
Du brauchst auch, glaube ich, da einen erfahrenen Mann. Also da kannst du jetzt keinen Jubi ransetzen. Ja. Vielleicht höchstens als Backup, wenn er sich mal verletzt oder die letzten 10 Minuten keine Luft mehr hat. Also von daher, die Kainz-Idee war schon gut und die hat sich auch bewährt und der Kainz hat sich ja auch eigentlich so richtig weiterentwickelt in den letzten anderthalb Saisons, also unter Baumgart, kannst du sagen, oder 2 Saisons. Ja. Also vorher war er für mich immer einer, wo ich gedacht habe, naja.
Also den hat er auf jeden Fall, ich kenne ihn ja noch aus Bremer Zeiten, da hast du immer mal gedacht, mal ein gutes Spiel, dann 2 schlechte, so ein bisschen Luftikus und sowas. Also toll. Und ich meine, jetzt bist du was, 4. Jahr hast du die Klasse jetzt gehalten, ne? Ein Stück. Ja, also da fängst du jetzt langsam an, aus dem Fahrstuhl rauszukommen.
Ja, das ist ja das, wir haben ja so ein bisschen hier so den Fluch, der 4-Jahres-Fluch. Ja. Nach 4 Jahren bist du ja immer abgestiegen. Mhm. Ne? Also 2-mal hatten wir diese 4 Jahre und beide mal nach 2008 bis 12 und dann 14 bis 18. Ne? Diese beiden 4 Jahreszeiten und so. 4 Jahreszeiten. Ja, aber in dem Fall waren es halt wirklich 4 Jahre immer jedes Mal und danach bist du spätestens abgestiegen. Ja. Jetzt hast du das erstmals durchbrochen nach diesen 6 Abstiegen, dass du jetzt mal 5 Jahre drin bleibst. Das kann ja auch im Kopf ein bisschen was auslösen. Mhm. Auf jeden Fall, du hast recht, das könnte der Einstieg in den Ausstieg oder wie nennt man das?
Genau, absolut, ja.
Also aus dem Fahrstuhl sein und wir hoffen es natürlich, obwohl wir natürlich jetzt noch abwarten müssen, müssen wir heute nicht drüber reden, was aus dieser FIFA-Sache wird. Mhm. Letzten Endes aber, ja, der Klassenerhalt, den kann man ja fast schon feiern. Nach oben geht jetzt nicht mehr viel, also du wirst dich wahrscheinlich mit Gladbach um den 10. Platz prügeln. Mhm. Also Wenn du da, das ist ja richtig recht eine Wegscheide sozusagen.
So, ich glaube, Gladbach, Köln und Bremen, das ist das Mittelfeld der Liga. Ja. Für alle anderen geht es noch um was.
Ja, wobei, was kann der FC sich sonst noch für Ziele setzen? Also Bayern natürlich die Meisterschaft versauen.
Ja.
Jonas einen schönen Abschied bereiten.
Rheinland-Meister wirst du nicht mehr, weil dafür die Pillen dann doch jetzt zu gut aufgedreht haben. Ne?
Also das hätte ich nicht gedacht.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Also ich habe im Februar eigentlich gedacht, Alonso, das ist jetzt schon gescheitert, weil der hat ja einen grauenhaften Fußball spielen lassen.
Furchtbar.
Und jetzt kann er sagen, ja, ich habe erstmal die Defensive stabilisiert und wir sind jetzt beide keine Leverkusen-Fans, du schon mal gar nicht.
Nein.
Aber ich war am Donnerstag in Belgien bei dem Spiel, also rein vom Fußballerischen, das sah schon gut aus, muss man ganz ehrlich sagen, dass die im Moment spielen. Ja, angeblich ist er schon am Zettel bei den Bayern und bei Real Madrid.
Alonso, ja.
Ja,
ja, das wundert mich jetzt nicht, ne, weil die haben wahrscheinlich auch alle erstmal, die warten jetzt ein bisschen ab, wie er sich da bewährt.
Ne, das ist ja aber übrigens, nur mal kurz, by the way, und egal auch, wenn wir jetzt Fans von Vereinen sind, die jetzt auch, weiß Gott, nicht alles richtig gemacht haben. Und meiner ist noch nicht mal in der Bundesliga.
Ja, da reden wir gleich auch noch.
Aber man muss trotzdem sagen, wie die Bayern gerade durch die Saison stolpern, das ist ja wirklich, also ja, ganz ehrlich, das kann mir echt nur ein kleines Schmunzeln entlocken.
Ja, also trotz der super Rückrunde des BVB glaube ich trotzdem, dass wenn der BVB Meister werden sollte, dann haben sie es hauptsächlich der Schwäche der Bayern zu verdanken.
Aber das ist für mich überhaupt kein Malus, weil wenn du finanziell so weit der Konkurrenz enteilt bist wie die Bayern dem Rest, dann muss Bayern schon eine scheiß Saison spielen, damit überhaupt einer eine Chance hat, Meister zu werden. Also und wenn du es dann nutzt, wir haben Dortmund oft genug dafür kritisiert, dass sie es nicht genutzt haben, wenn sie es dieses Jahr nutzen, dann ist der Meistertitel genauso viel wert.
Jetzt werfe ich aber mal ein bisschen was ein, was noch keiner so auf dem Schirm hat, oder jedenfalls habe ich es öffentlich noch nie gehört. Was passiert denn, wenn die jetzt beide so ein bisschen, ich sag mal, Bayern einfach stolpert momentan durch die Gegend, lässt bestimmt noch einige Punkte, ist meine These. Der BVB ist für mich aber auch noch nicht sicher. Was die zum Beispiel gegen Frankfurt, das 4-0 wird gefeiert. Aber Frankfurt hatte in der ersten Halbzeit so viele Torchancen. Die waren hinten so offen. Also da hätten unter normalen Umständen hätten die da 1-3 zurückliegen müssen. Also wenn nachher beide Richtung Meisterschaft stolpern, könnte noch einer von hinten kommen.
Aber wer soll das sein?
Ja, Union ist halt die Frage.
Ja, also
eher nicht.
Also
sind ja nur 4 Punkte von den Bayern.
Ja, das ist alles richtig. Und was Union für eine Saison spielt, das ist ja unglaublich. Also ähnlich wie Freiburg, aber Union finde ich fast noch unglaublicher, weil du bei Union ja ganz klar siehst, Union kann ja keinen Gegner ausspielen. Also was Runert und Fischer bei Union arbeiten, das ist Wahnsinn. Die kriegen von mir die Note 1+.
Ja.
Und trotzdem ist es kein Qualitätssiegel für die Bundesliga, wenn so eine Mannschaft auf Tabellenplatz 3 4 Zähler hinter dem ersten ist. Weil lass mal Union gegen Schalke, die sich hinten vergraben, oder Bochum haben wir es jetzt auch gesehen, oder sowas, da fällt denen nichts ein. Die sind da perfekt auf diese Pressing- und Kontersituationen eingestellt. Nee, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage jetzt auch, ich glaube, das Schlüsselspiel für Dortmund wird jetzt der Auftritt in Bochum sein, weil Freitagabend Kastropper Straße, da hat auch Schalke schon mal den Titel fast liegen lassen und sowas. Das wird brutal schwer, weil Bochum ist ja auch überhaupt nicht zu greifen. Die verlieren die entscheidenden Spiele gegen Konkurrenten, punkten aber oder gewinnen zu Hause gegen Leipzig und solche Dinge. Wobei Dortmund hat 3 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele in Bochum und in Augsburg. Ich will jetzt auch einfach, dass mal ein anderer Meister wird und bitte soll es dann jetzt Dortmund machen, weil die Bundesliga ist ja so langweilig und wir sind übrigens meiner Meinung nach auch nur noch die Nummer 4 in Europa und wir brauchen jetzt mal dringend einen anderen deutschen Meister.
Ja, da hast du ja gestern auch schön ein Plädoyer für gehalten, sehe ich genauso. Und vor allen Dingen, was ich aber schön finde, dass es mal wirklich wieder sowas wie ein Meisterschaftsende
gibt. Genau.
Dass du mal wirklich, also klar, unsere Vereine sind nicht beteiligt, werden sie wahrscheinlich auch in der
Nicht mehr sein,
aber es ist einfach schön, dann mal zu beobachten. Erstens sehe ich auch die Bayern mal gerne rumstolpern. Das tut denen auch mal gut. Und ich glaube, das wäre witzigerweise sogar für die Bayern wichtig. Ich glaube, die müssen auch wieder einen Hunger entwickeln. Das war ja schon überhaupt mit Worten gar nicht zu greifen, wie die sich immer noch für eine weitere Meisterschaft überhaupt motivieren konnten.
Ja.
Ne? Weil das ist ja irgendwann totale Routine.
Ja, absolut.
Und jetzt ist halt vielleicht mal doch eine andere Situation da, was jetzt wirklich fatal wäre, wenn die, ich sag mal, tatsächlich noch Meister werden. Mit ihrer absolut miserablen, hundsmiserablen Art und Weise, wie die momentan spielen.
Mhm.
In der Rückrundentabelle sind sie ja weit weg, ne, von den Dortmundern.
Also ja, klar. Wenn sie jetzt am Schluss, aber ich glaube, es ist schon so viel kaputt gegangen. Also jetzt bin ich vollkommen bei dir. Jetzt sollten sie auch bitte nicht dafür noch mit dem Meistertitel belohnt werden.
Ja.
Aber wenn du dir Thomas Tuchel anguckst, nach einem Monat...
Das ist hart, der Hammer, ne?
Also, ich habe den ja immer als... Ich sage ja, das ist einer der drei besten Trainer der Welt, aber ich
halte den auch nicht für... Der ist nicht schuld.
Nee.
Er verkauft sich nicht gut.
Aber er verkauft sich jetzt auch nicht gut. Nee. Definitiv nicht. Also, das muss man ehrlich sagen. Wir hatten Manchester City am Haken. Ich weiß nicht, wo der die am Haken hatte, aber okay. Dann, ich bin schockverliebt. Dann, die Mannschaft fühlt sich an wie 80 Spiele in den Knochen. Also, es ist einfach herrlich, muss man ehrlich sagen. Also
seine Antrittsrede war gut.
Ja, genau.
Und danach ging es nur noch bergab.
Ganz genau.
Das erste Spiel gegen Dortmund, ich weiß nicht, das war vielleicht auch sogar...
Ja, aber übrigens, nur ein Satz noch dazu, ich meine, über die Bayern ist oft genug erzählt worden. Ja. Wenn ich jetzt aber höre, dass Uli Hoeneß zurück muss, bei dem wäre das alles nicht passiert, dann muss ich sagen, ey Leute, habt ihr das vergessen, was Uli Hoeneß an eine Legion an Fehleinkäufen hatte? Uli Hoeneß war übrigens der Treiber, dass Hasan Salihamidžić eingestellt wurde, der meiner Meinung nach einen schlechten Kader, also schlecht ausgewogenen Kader zusammengestellt hat. Und Uli Hoeneß, da hat es früher gereicht, die Bundesliga war gut, was haben die Bayern gemacht, haben die Konkurrenz planmäßig kaputt gekauft und sind damit Meister geworden. Das reicht heute aber nicht mehr, wer willst du denn kaufen von der Konkurrenz? Nee. Wir sind einfach eine Mickey-Maus-Liga geworden, ja. Also müsstest du jetzt im internationalen Vergleich was kaufen, da fällt den Bayern aber nichts ein. Ach, Lewandowski kann ja noch ein Jahr, Neuer kann ja noch ein Jahr, Thomas Müller kann ja noch ein Jahr und Jupp Heynckes, der ist immer noch da auf der Bank, wenn er noch Bock hätte oder sowas.
Ja, der ist glaube ich, mittlerweile...
Von Weitsicht, ja, 5-Jahres-Vertrag für Nagelsmann, das war ja, auch sehr weitsichtig. Ja.
Aber ich glaube, Jupp Heynckes ist mittlerweile ausgewandert in ein Land, was nicht ausliefert.
Wahrscheinlich, genau.
Also ich gehe jedenfalls davon aus, dass er nicht mehr möchte.
Ne? Ja.
Und auch der Hund will nicht mehr. Jetzt machen wir mal einen scharfen Schnitt, weil wir müssen über deinen Verein reden.
Ja.
Und ich finde, das ist auch absolut legitim, weil ihr müsst zurück in die Liga. Das sage ich nicht, weil der HSV mein Lieblingsverein ist, aber ich beobachte ihn mit Wohlwollen. Aber wir brauchen einfach euch, damit es noch ein bisschen mehr Folklore gibt auf der einen Seite. Und ich will einfach mal wieder gerne gegen euch spielen, weil ich einen Sonderpodcast mit dir machen möchte, wo nur wir zwei sozusagen das Spiel verfolgen. Da hätte ich richtig Bock drauf und das bitte in der ersten Liga.
Ja.
Jetzt sag mir, nach dem grandiosen 4:3, zumindest was die Spannung angeht, war auch sehr fehlerhaft, über den St. Pauli. Wie siehst du jetzt die Lage?
Also erstmal bin ich jetzt auch deiner Meinung und ich habe allergrößten Respekt vor Darmstadt und Heidenheim. Wirklich, also das ist ganz, ganz toll, was die spielen. Aber wenn die beiden jetzt in die Liga kommen und vielleicht Schalke und Hertha absteigen, es wird nicht unbedingt attraktiver, das Ding. So, und jetzt haben auch 5 Jahre lang alle ihre Witzchen über den HSV gemacht. Es haben sich alle ihre Mütchen gekühlt. Wir haben auch in der zweiten Liga kein Schiri-Glück mehr gehabt, weil du bist wirklich ein aufmerksamer Beobachter, was wir am Ende vielleicht in der Bundesliga noch hatten und sowas. Also als Marke, meiner Meinung nach, sollte der HSV jetzt zurück. Das sage ich jetzt mal neutral. Und als Fan, ich halte es nicht mehr aus mit dieser zweiten Liga. Wirklich nicht. Es ist dennoch ein ganz schmaler Grat, weil eben noch nie die drei, die vorne waren, zu dem Zeitpunkt der Saison so viele Punkte hatten wie im Moment.
Ja.
Darmstadt hat in den letzten 3 Spielen, also gegen Nürnberg haben die noch nicht mal aufs Tor geschossen und haben das Spiel gewonnen. Das waren so 3 Unentschieden-Spiele, die alle gewonnen haben. Die haben einen richtigen Lauf.
Ja.
Frank Schmidt und Heidenheim habe ich in meinem Podcast auch schon ganz oft gelobt. Das ist nicht unbedingt attraktiv, aber das ist unfassbar. Nach 15 Jahren, wie der sich immer wieder selbst erfindet.
Ja.
Aber man muss auch festhalten, ich war in Düsseldorf mit 20.000 HSV-Fans, das ist ja wirklich irre, am Freitagabend. Ja,
das,
das Stadion hat gekocht, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn Heidenheim kommt, sind 18.000 da, so ein Hexenkessel entsteht nicht. Jetzt kannst du aber auf der anderen Seite auch sagen, gut, dafür wissen aber auch alle Spieler, die nach Hamburg kommen, das erwartet sie. Kommen wir zum Spiel vom Freitag. St. Pauli hatte eigentlich einen Punkt verdient, das muss man fairerweise sagen, du hast es gerade gesagt, Spiel der Fehler. Aber diese Mannschaft hat jetzt in diesem Jahr eine starke Mentalität, das ist auch ein Verdienst des Trainers, der ein unheimlich breites Kreuz hat. Und bei Tim Walter, muss man ehrlich sagen, ist das ganz Kuriose. Ich habe in meinem Leben im Fußball so viele Arschgeigen kennengelernt, die sich aber nach außen richtig angenehm verkaufen können.
Ja.
Bei dem ist es komplett umgekehrt. Jeder, der mit dem zu tun hat, sagt, er ist eigentlich ein total netter Typ mit guten Werten und sowas, aber an der Seitenlinie... Also,
wachsen dem lange Zähne.
Ja. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja.
Und ich weiß, dass Trainer sich untereinander schreiben, wenn die gegen den gewonnen haben, weil der, ich verstehe ihn auch nicht. Ich gucke keine zweite Liga. Ja, und Betze war ich noch nie, interessiert mich auch nicht. Warum sagt man sowas? Also du musst ja jetzt auch nicht sagen, ich gucke jeden Sonntag Regensburg gegen Sandhausen, weil ich die zweite Liga so toll finde. Und du musst auch nicht sagen, der FCK ist mein Lieblingsverein. Aber sag doch mal Lautern, das ist ein Stück deutsche Fußballtradition. Betzenberg war ich noch nie, freue ich mich riesig drauf. Toll, was die jetzt Aufsteiger machen. Das sind doch normale Sätze. Warum sagt man sowas nicht?
Ja, man könnte sagen, authentisch.
Ja, aber ich weiß es gar nicht.
Das ist auch wieder der Rang zur Unverschämtheit.
Ja, also, genau. Also wenn ich eben Jonas Hector für Sachen kritisiert habe, dann muss ich aber unseren Trainer für sowas auch absolut kritisieren. So, und jetzt hoffe ich übrigens, weil du sagst, ja, es ist überhaupt noch nichts gewonnen. Also du bist jetzt, du kannst meiner Meinung nach jetzt nicht mehr auf Platz 4 zurückfallen, aber du musst direkt aufsteigen, weil wenn du Relegation gegen Stuttgart spielst oder sowas, boah, ist der Zweitligist nie, nie der Favorit. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, die Hertha hat das beste Saisonspiel ausgerechnet im Rückspiel gemacht. Und für mich wird jetzt ganz entscheidend sein, trägt dich dieser Triumph, also Leute, die im Stadion waren, sagen, das war eins der 5 besten Stadionerlebnisse, was sie seit 20 Jahren hatten. Und es kam ja auch am Fernseher so rüber. Das war ja irre, was da aus, als Energie von beiden Fanlagern kam.
Ich konnte es leider nur in der Aufzeichnung sehen, aber selbst da kam es
rüber. Und du spielst jetzt in Magdeburg.
Das ist natürlich nicht einfach.
Überhaupt nicht einfach. Du musst das jetzt mitnehmen. Meine Rechnung ist klar, du hast Magdeburg, du hast Paderborn zu Hause, spielst dann in Regensburg gegen Fürth und in Sandhausen. Heidenheim hat dieselben Gegner, aber die anders gewichtet mit Heim- und Auswärtsspielen, glaube ich, in 4 Fällen. Du musst 12 Punkte holen, dann wirst du Zweiter.
Und um diesen zweiten Platz geht es wahrscheinlich nur noch. Ne? Darmstadt ist zu weit weg.
Oder? Ja, Darmstadt spielt jetzt in Kiel, glaube ich.
Wie viele Punkte haben die vor?
Die haben 5. Sagen wir mal, du spielst jetzt in Kiel vielleicht unentschieden, dann sind es noch 3. Mhm. Und die spielen zum Beispiel noch in St. Pauli. Also Darmstadt hat vom Papier her das schwierigste Restprogramm. Aber wenn du jetzt sagst, sagen wir mal, der HSV holt 12, dann darf ja zum Beispiel Darmstadt nur 7 holen. Klar, 5 Spiele, 7 Punkte sind 2 Siege, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Das ist jetzt noch nicht mal unmöglich. Aber Darmstadt wirkt mir irgendwie zu stabil. Und wie ich auch gesagt habe, die haben einfach das Momentum komplett auf ihrer Seite.
Ja, das ist dann der Zweikampf mit Heidenheim. Ne?
Ja.
Das ist halt dann so, da bin ich jetzt wirklich
Heidenheim spielt jetzt in Fürth und spielt in Paderborn. Also für mich gefühlt so ein bisschen die schwierigeren Auswärtsspiele. Ja. Aber das wissen wir ja auch von den letzten Jahren. Am Schluss, da ist ja auch nicht mehr entscheidend, wo jemand steht oder sowas.
Also wo du das gerade sagst, ich hätte jetzt auch keinen Bock auf zweite Liga. Wenn ich das alles so höre. Ne?
Wahnsinn.
Also wir sind jetzt, ich meine, ich bin Zweitliga-Erfahrung genug, um da mitreden zu können.
Aber wenn wir jetzt nicht aufsteigen, dann gehen Spieler wie Reis und Klasse. Ja,
das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja. Was, wenn der FC das HSV sagt, wenn der HSV es schafft, und was, wenn er es nicht schafft? Also das ist ein Scheideweg, ne, oder?
Absolut. Also wenn er es nicht schafft, glaube ich, dann kannst du die nächsten 3 bis 5 Jahre nie mehr seriös sagen, wir wollen aufsteigen. Weil dann wird es nämlich total negativ. Du spielst immer für den Gegner, ist es immer das Spiel des Jahres. Du hast aber die besten Spieler nicht mehr da. Du kannst auch keinen großen Etat mehr stemmen. Obwohl, das finde ich übrigens bemerkenswert. Die Leute rennen dem HSV ja die Bude ein. Ja. Wir haben, glaube ich, das erste Mal seit Jahren ein finanziell positives Ergebnis jetzt in den letzten 2 Jahren erreicht. Also man kann, glaube ich, auch in der zweiten Liga sich mit ganz kleinen Schritten konsolidieren. Aber es ist kein Angriff mehr möglich. Und die Schere nach oben wird natürlich immer größer. Also wir müssen hoch, alternativlos, ich zitiere die Altkanzlerin, wenn du oben bist, jetzt gibt es ja viele, die sagen, mit dem Spielstil kriegst du richtig die Hose teilweise voll. Ich glaube, wir wären dieses Jahr mit dieser Mannschaft nicht abgestiegen, aber wir hätten wahrscheinlich 6 oder 7 Mal 5 plus Gegentore bekommen. Aber da mache ich mir gar keine Gedanken drüber, weil eins bleibt für mich ganz klar bestehen, es ist immer schwerer aufzusteigen, als eine Klasse zu halten.
Definitiv, sehe ich genauso und deswegen war ich ja so glücklich, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass wir den Abstieg damals vermieden haben, weil es ist eine Katastrophe. Aufsteigen ist verdammt schwer und der HSV hat es erleben dürfen, müssen. Und von daher werden wir sehen, was passiert. Thomas Wagner, was macht er denn, wenn der HSV aufsteigt? Also je nach der Emotionalität des Spiels könnte ich mir vorstellen, nackt über die Außenalster oder joggen.
Also ich bin gegen Fürth, bin ich oben, das ist der 33. Spieltag.
Ja.
Also ich hatte ganz ursprünglich mal gesagt, ich denke am 32. sind wir durch, dann am 33. zu Hause Aufstieg feiern wäre schon geil. Aber ich befürchte, mit den starken Heidenheimern kannst du das selbst noch nicht mal sagen. Mein Freund, mit dem ich immer zu den HSV-Spielen war, der hat gesagt, er trinkt übers Wochenende 120 kleine Bier. Wenn sie es schaffen. Ich muss sagen, ich war in dem Jahr, als ihr nach Europa gekommen seid, haben wir uns ja am letzten Spieltag in der 89. Minute gegen Wolfsburg gerettet, damals Waldschmidt das Tor.
Ja,
und ich saß auf der Tribüne und habe geflennt wie ein Schlosshund, vor lauter Emotionalität und Glück.
Die Anspannung muss ja auch raus.
Ja, es ist Wahnsinn. Ich weiß es gar nicht. Ich werde viel trinken, ich werde viel feiern und ich will endlich bitte, ich kann keine zweite Liga mehr sehen. Bei allem Respekt vor denen, die dabei sind. Also, du kennst mich auch ein bisschen, ich werde mir schon was einfallen lassen
zu feiern. Ich bin fest davon überzeugt. Also, und eins habe ich beschlossen, wenn der HSV aufsteigt, dann werde ich eine schöne Aufnahme machen, wie ich auf Ex ein Bier kippe.
Ja.
Dann mache ich nämlich deine Aktion nach.
Genau. Also, und wir
erstmal
damals in Hannover, genau. Wir sprechen dann auf jeden Fall, das verspreche ich jetzt schon, also das Spiel Köln gegen den HSV in der Bundesliga, das gehen wir beide zusammen gucken.
Sag,
mit viel Bier im Vor- und Nachfeld.
Ja, und egal wie es ausgeht, während der 90 Minuten geht nichts.
Ja, ja.
Aber danach, dann werden wir uns wieder vertragen an der Theke, so heißt das ja, glaube ich.
Ja, ja.
Apropos Theke, Thekenphilosophen. Wir haben ein bisschen was vor mit euch. Und zwar nicht nur, dass wir euch das jetzt hier aus dem Studio sozusagen liefern. Wir sitzen übrigens heute in der schönen Alm, mhm, ja, und haben uns halt dann mal wieder so ein bisschen in südliche Gefilde, deswegen waren auch eben die Bayern-Thema, kurzfristig mal dann versetzt. Aber wir wollen auch mal wieder es so machen, dass wir zumindest ab und zu ein-, zweimal im Jahr vielleicht auch mit den Thekenphilosophen halt dann auch mal rausgehen und das Volk uns wagen. Und da haben wir was vor. Thomas, vielleicht kannst du schon mal sagen, wir werden noch kein Datum nennen.
Wir nennen noch kein Datum. Wir machen hier so ein, wie nennt man das nochmal, so ein Teaser, ne?
Ja, genau.
Also, Spoiler.
Wir bereiten euch vor.
Genau, genau. Also man kann so sagen, gegen Ende der Saison werden wir in Köln aber ein Auswärtsspiel bestreiten mit einem doch relativ prominenten Mitbürger oder Mitbewohner dieser Stadt,
ja,
der zufälligerweise was im Hauptberuf mit Fußball zu tun hat. So kann,
ja,
man sagen.
Und witzigerweise, ich denke, so viel verrate ich schon mal, es ist was mit dem 1. FC Köln. Also analog zur Stadt, in der wir das machen. Also
total überraschend.
Ja, ist das jetzt völlig überraschend, dass es jemand vom FC sein wird. Aber wir wollen euch da noch ein bisschen die Spannung hochhalten, mhm, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei den Thekenphilosophen. Denn für heute, nach gut 50 Minuten, sind wir durch.
Ja,
ja, ich denke, Thomas, wir gehen es jetzt an. Endspurt in der Saison. Du bist noch viel unterwegs, ne?
Ja, ich bin noch viel unterwegs. Ich glaube, beim Halbfinale Juventus-Turin gegen Sevilla ist ja eigentlich auch ganz nett.
Ja, ne? kann man schon mal mitnehmen.
Ja, genau. Ich glaube auch Leverkusen gegen Rom ein Spiel. War jetzt am Sonntag im Doppelpass. Mache ab und zu mal ein Topspiel bei Magenta und für Sky die Premier League.
Also, mir wird nicht langweilig.
Mir wird nicht langweilig. Und wir machen jetzt einfach einen Strich drunter und sagen jetzt einfach mal, Borussia Dortmund wird deutscher Meister.
Ja.
Der SC Freiburg wird Pokalsieger. Ich bin jetzt keiner, der immer nur sagt, oh, Christian Streich ist ein Wundermann, der hat auch übrigens seine Seiten. Ja. Aber für den Fußballfan ist es schon mal schön, wenn das belohnt wird.
Ja,
der HSV steigt direkt auf.
Ja.
Heidenheim steigt in der Relegation auf. Ich würde es Frank Schmidt einfach mal gönnen.
Ja.
Und der FC macht nach dieser Saison, darf im nächsten Jahr wieder so mit dem Fernglas auf jeden Fall so auf Platz 6 oder 7 schauen und sich da so ein bisschen ranrobben.
Da lass uns mal überraschen, ob das so kommt. Also ich werde das auf jeden Fall hier fest einfrieren und im nächsten Jahr werden wir schauen, wie es dann auch laufen ist. Für heute danke ich dir, lieber Thomas. Und wir werden uns dann bald wieder hören und wir geben euch frühzeitig Bescheid, wann es nach außen geht an irgendeine Theke in Köln. Und bis dahin, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Thomas.
Ja, tschüss, war schön und euch eine schöne Woche. Prost aus der Alm.
Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.